Ist die Auferstehung Christi ein Wunder oder könnte ein wohlplatzierter Lanzenstich den am Kreuz hängenden Jesus gerettet und somit für seine Wiederkehr gesorgt haben? Für Mediziner und Buchautor Dr. Maximilian Ledochowski ist ganz klar, der tödliche Stich wurde zur lebensrettenden Maßnahme. Das wiederum ermöglichte die Wiederkehr von Jesus Christus. In dem im Jahr 2023 erschienenen Buch »Die Wunder der Bibel medizinisch erklärt« geht Autor Ledochowski weiteren Wundern bzw. Krankheiten auf den Grund. Denn nicht nur, dass Jesus wieder auferstanden ist, er konnte selbst auch Kranke heilen. Laut Autor handelt es sich primär um psychiatrische Erkrankungen, beispielsweise posttraumatische Belastungsstörungen und Wahrnehmungsstörungen.
Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
In der heutigen Folge von Hörgang gehen wir diesen Krankheitsbildern nach. Ihre heutige Moderatorin Sandra Fleck darf Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, und natürlich Sie, Herr Professor Dr. Maximilian Ledochowski, herzlich begrüßen.
Grüß Gott, hallo aus Innsbruck.
Ja, sehr schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herr Dr. Maximilian Ledochowski, ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind Arzt und Autor zahlreicher Publikationen, waren stellvertretender ärztlicher Direktor der Universitätsklinik Innsbruck. Sie stammen aus einer konservativ-katholischen Familie mit historischen Persönlichkeiten der römisch-katholischen Kirche und bezeichnen sich heute selbst als Agnostiker. Mhm. Es geht viel um Wunder in Ihrem Buch. Was ist denn für Sie ein Wunder?
Also ich halte mich an die Definition vom schottischen Philosophen Hume, der das ganz kurz und einfach definiert hat, als Wunder sind Geschehnisse, die wir nicht erklären können. Die katholische Kirche ergänzt das immer noch durch einen Zusatz, Wunder sind Geschehnisse, die wir nicht erklären können und die durch Gottes Einwirkung entstanden sind. Und diesen Zusatz, den bezweifle ich sehr, dass das eine korrekte Interpretation ist, weil es nicht ergebnisoffen ist. Es lässt keine andere Deutung von Wundern zu, außer die göttliche Erklärung.
Schwenken wir gleich mal zum ersten Wunder, zu unserem ersten Fallbeispiel, beziehungsweise auch Symptome, auf die Sie ja dann eingehen, nämlich als Jesus über das Wasser ging. Im Evangelium nach Markus, Matthäus und Johannes findet sich das Ereignis. Die Jünger sind bereits mit Booten auf den See gefahren, während Jesus am Berg noch in Ruhe betet. Sie mühen sich mit dem Gegenwind ab. Am vierten Tag kommt Jesus nach. Als die Jünger ihn dann über den See kommen sehen, halten sie ihn zunächst für einen Geist, bis er quasi mit ihnen Kontakt aufnimmt und sagt, fürchtet euch nicht. Dann erst erkennen sie Jesus. Je nach Evangelium kann es dann sein, dass sie mit dem Boot gemeinsam wieder zurückfahren oder Petrus dann selbst auch noch zu Jesus übers Wasser geht. Was ist hier genau passiert?
Das ist eine ganz interessante Geschichte. Denn man muss wissen, dass auch das steht in der Bibel, dass kurz vor der Bootsfahrt ein gemeinsames Essen stattgefunden hat. Nämlich das war die wunderbare Brot- und Fischvermehrung. Und Jesus hat mit seinen Aposteln gemeinsam von dieser Fischmahlzeit gegessen. Und da gibt es ein interessantes Phänomen mit dem Fachausdruck, ich hoffe, ich verarsche mich nicht, Ichthyo Aloentoinotoxismus. Also eine Vergiftung, die durch Fische hervorgerufen wird und meistens in Gruppen auftritt, weil ja meistens eine ganze Familie oder eine ganze Gruppe von derselben Mahlzeit isst. Diese meistens durch Algen hervorgerufene Toxine, das heißt, dass die Algen werden von Schnecken gefressen, die Schnecken fressen, werden von Fischen gefressen und der Mensch isst dann diese Fische. Es gibt sogar den Namen Petrusfisch, weil er in dieser Gegend sehr oft vorkommt. Und wird im Englischen auch als Dreamfish bezeichnet, weil er Halluzinationen hervorruft. Und da muss man noch wissen, dass Halluzination nicht gleich Halluzination ist. Es gibt Vorstufen davon, nämlich die sogenannte illusionäre Verkennung. Und Halluzinationen werden ausgelöst durch Angst oder durch psychotrope Substanzen, Halluzinogene und verschiedene andere Sachen. Und hier bei dem Wunder oder bei dem Sturm, der da aufgekommen ist, kommen mehrere Faktoren zusammen. Also die Apostel haben gemeinsame Fischmahlzeit gegessen, mit großer Wahrscheinlichkeit von diesem LSD-artig wirkenden Zikortoxin vergifteten Fisch. Dann kommt Sturm auf am Boot, nicht? Sie haben Angst. Und jetzt kommt diese halluzinogene Substanz gemeinsam mit der Angst. Und da kann man sich gut vorstellen, dass dann in ein wassertreibender Holzstamm falsch interpretiert wird.
Das heißt, wenn ich kurz einhaken darf, wir haben es hier quasi mit einer Gruppe an Menschen zu tun, die den sogenannten Traumfisch Sapa Salva verspeist haben und danach dann eben Jesus mit diesem Holzstück, das Sie eben erwähnt haben, verwechseln.
Genau. Und genauso wie wir bei LSD-Trips immer wieder in der Zeitung lesen können, dass jemand geglaubt hat, er kann fliegen und ist dann auf den Balkon gestiegen und abgestürzt. Genauso wird das beschrieben in dem Boot, wo Petrus versucht, Christus entgegenzugehen, auf das Wasser steigen will und versinkt. Ja? Also tatsächlich war kein Wunder, sondern es war eine Halluzination.
Apropos bewusstseinserweiternde Substanzen. Was lässt sich eigentlich über Weihrauch sagen?
Also Weihrauch ist so wie viele andere Entheogene eine Substanz, die psychotrope Wirkungen hat. Als bekannteste psychotrope Wirkung ist die Anxiolyse, das heißt, dass es angstlösend ist. Wir empfinden auch, wenn wir in der Kirche sind und Weihrauch verbreitet wird, empfinden wir meistens ein angenehmes Gefühl. Das ist erstens durch die direkt anxiolytische Wirkung, also angstlösende Wirkung, und zweitens, weil wir das schon so oft von der Kindheit her erlebt haben, dass dieses angstlösende Gefühl dann relativ rasch ausgelöst werden kann. In hohen Konzentrationen wirkt Weihrauch auch, hat es eine gewisse entheogene Wirkung, also halluzinogene Wirkung. Das geht über die sogenannten THV3-Rezeptoren. Und es ist ganz interessant, dass Entheogene, also Halluzinogene auch, schon seit Jahrtausenden und in fast allen Religionen verwendet werden. Und der Weihrauch, also ein sehr mildes Entheogen, ist noch sozusagen eines der Überbleibsel dieser ritualisierten Anwendungen von Halluzinogenen oder ja psychotropen Substanzen.
Um welche Substanzen handelt es sich dabei genau?
Also, wenn man im Wikipedia nachschaut, gibt es eine ganze Seite von Entheogenen, die da aufgelistet sind. Es sind meistens Halluzinogene. Ich weiß, es gibt auch ein ganzes Buch über Halluzinogene von einem Arzt, der nach Südamerika zu den Schamanen gefahren ist, um dort Schamanismus zu erlernen. Also das sind nichts anderes als eigentlich also Drogen, die halt erlaubtermaßen durch Priester oder Leute, die im priesterlichen Dienst waren, verwendet werden durften.
Das heißt, es könnte zum Beispiel Myrrhe gewesen sein oder andere Kräuter, die eben in entsprechender Zusammensetzung diese Wirkung dann hervorrufen.
Also Myrrhe ist weniger halluzinogen als die Betelnuss zum Beispiel. Oder, also mir fallen es nicht. Also es gibt ein ganzes Sammelsurium an Halluzinogenen, die in jeder Kultur anders sind und anders verwendet werden.
Jetzt ist ja immer wieder in der Diskussion, ob LSD oder auch MDMA bzw. Ecstasy therapeutisch eingesetzt werden soll bei psychischen Erkrankungen. Generell halten sich Ärzte und Ärztinnen an medizinische Leitlinien, das heißt also alles, was auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert. Wie steht es denn jetzt um die Theologie, Herr Professor Dr. Lidochowski? Also was sind die Unterschiede zwischen der Lehre von Gott und der Medizin als Wissenschaft?
Was der Unterschied ist, meine Sie, das ist ganz einfach zu klären. Die Medizin oder alle Naturwissenschaften sind ergebnisoffen. Die Theologie ist nie ergebnisoffen, weil ein Ergebnis einer Forschung, einer theologischen Forschung, nicht in die Lehre passt, also einem Axiom oder einem Dogma entgegenspricht, dann wird es einfach nicht akzeptiert. Ja, ein Beispiel: Wenn ein Astronom sagt, die Erde ist nicht rund, sondern ein Geoid, dann werden das die Astronomen annehmen, wenn immer die Beweise besser sind als die bisherigen Beweise. Das heißt, es ist immer offen, was alles herauskommen kann. In der theologischen Forschung ist das nicht so, weil wenn herauskommt, dass Christus bei einer Forschung, dass Christus nicht auferstanden sein kann von dem Toten, dann widerspricht das einem der wesentlichen Dogmen und wird einfach nicht akzeptiert. Und damit besteht schon ein wesentlicher Unterschied zwischen Naturwissenschaften und theologischen Wissenschaften. Ein weiteres Zeichen ist ja auch so, in naturwissenschaftlichen Fragen gibt es keine amerikanische oder indische oder eine europäische Astronomie, sondern sie ist überall gleich und die Beweise werden überall gleich sein. In der Theologie gibt es in jedem Kontinent eine andere Theologie, weil sie sich immer an ihrer Lehre orientieren muss. Damit ist Theologie nicht wirklich objektiv und eigentlich keine Wissenschaft im engeren Sinn.
Sie haben jetzt ein ganz wichtiges Dogma angesprochen. Deswegen kommen wir zu dem wesentlichen Element des christlichen Glaubens, der Wiederauferstehung Jesu. Im Glaubensbekenntnis der Christen heißt es: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen und so weiter, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden und von den Toten aufgefahren in den Himmel. Dann geht's noch weiter. Was ist da jetzt also passiert? Ein kleiner Rückblick zur Bibel. Die Machthaber in Palästina fühlten sich von Jesus zunehmend gestört. Kurzum, sie hatten Angst, er würde das Volk gegen sie aufbringen wollen. Jesus wurde von Pilatus zum Tod verurteilt, gefoltert und ans Kreuz genagelt. Herr Professor Dr. Lidochowski, rekonstruieren Sie das bitte noch einmal für uns. Also Jesus wird in einem Moment festgenommen, in dem er regelrecht Blut schwitzt. Infolge wird er gegeißelt, also sprich gefoltert. Was passiert hier mit dem Körper von Jesus Christus?
Also das erste Phänomen, das schon als Wunder immer wieder interpretiert wird im Religionsunterricht, ist, dass Jesus Blut schwitzt. Das Blutschwitzen, so deutsch Hämatidrosis genannt, ist ein bekanntes Phänomen, das immer auftritt, wenn Leute oder Menschen einer besonderen Angst ausgesetzt sind. Und zwar bei besonders starkem Stress erweitern sich die Blutgefäße, damit sich die Durchblutung verbessert. Und diese Erweiterung der Blutgefäße kann so stark sein, dass Blutkörperchen, also rote Blutkörperchen, in die Schweißdrüsen gelangen. Und dann werden genau dort, wo viele Schweißdrüsen sind, wird der Schweiß rosa gefärbt oder rötlich gefärbt. Und man hat das Gefühl, dass jemand Blut schwitzt. In Wirklichkeit ist es kein Blutschwitzen, sondern das ist Blut, das aus den Gefäßen in die Schweißdrüsen gelangt ist und mit dem Schweiß ausgeschieden wird. Interessanterweise ist, dass es auch heute noch viele Leute gibt, die sogenannte Stigmata haben. Und wenn wir also an den Handflächen und Fußsohlen Blut schwitzen, und genau das sind die Regionen, die sehr stark mit Schweißdrüsen durchsetzt ist, einfach weil wir in Fluchtsituationen Hände und Füße feucht machen müssen, weil wir damit besser als Affen auf die Bäume klettern können. Ja. und eine bessere Haftung haben. So hat das einen physiologischen Sinn. Und das Blutschwitzen ist ein Ausdruck dafür, dass jemand eigentlich eher psychovegetativ labil ist, weil nicht alle Menschen beginnen Blut zu schwitzen, wenn sie Angst haben, aber doch einige.
Was passiert dann bei der Geißelung von Jesus?
Die Geißelung ist auch insofern interessant, als sie ja früher sogar eine Form der Todesstrafe war. Das heißt, das ist eine an den Enden der Geißeln sind meistens Bleigewichte angebracht gewesen, die dazu geführt haben, dass die Verletzung stärker war als mit einer Auspeitschung, mit einer normalen Peitsche. Und im Rahmen so einer Geißelung kann man sich gut vorstellen, dass die Rippen gebrochen sind oder massive Verletzungen an der Brustwand stattgefunden haben. Und das war auch eines der Voraussetzungen, dass Christus dann nachher offenbar Symptome gezeigt hat, die durch einen Pleuraguss, das ist eine Flüssigkeitsansammlung zwischen der Brustwand und der Lunge, da hat Jesus schon kurz nach der Geißelung Symptome gezeigt, dass er nicht mehr so gut atmen konnte, nicht? Es ist zum Beispiel der Kreuzweg auf dem Weg nach Golgotha, haben die anderen Verurteilten ihre Kreuze ohne Probleme hinauftragen können. Jesus Christus hat aber eine Hilfe gebraucht, ja. Das heißt, ein Simon von Kyrene ist dann gebeten worden, der ist wahrscheinlich dazu verdonnert worden, von Soldaten das Kreuz zu nehmen, weil Christus es nicht mehr geschafft hat zu schleppen. Und das ist ein Zeichen dafür, dass seine Sauerstoffsättigung nicht mehr so gut war. Und als Grund dafür kann angenommen werden, dass die durch die Geißelung die Blut- und Entzündungsflüssigkeit in den Pleuraspalt hineingeflossen sind und die Lunge zusammengepresst haben und er dadurch kurzatmig geworden ist.
Zur Atemnot kommen wir dann in der darauffolgenden Folge. Jetzt müssen wir leider an dieser Stelle eine Pause machen. Warum es laut Autor Dr. Maximilian Ledochowski zur Auferstehung Jesus kommt, das hören wir weiter zum Buch Die Wunder der Bibel medizinisch erklärt. Zudem hat sich eine Leserin mit einem kritischen Leserbrief an uns gewendet, den wir in der kommenden Folge kurz aufgreifen. Herr Dr. Maximilian Ledochowski, vielen Dank für diesen ersten Einblick. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Und Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Es moderierte Sandra Fleck.
Danke für die Einladung.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.